Und ich finde es krass, mit einem kleinen Knöpfchen könnte er schon unsere ganze Welt ausstoppen.
Ich bin überzeugt, dass Menschen, die gut gelaunt sind, die aufgestellt sind, viel besser sind, in der Lage sind, Empathie zu empfinden, als Leute mit einem Frust.
Es ist Anfang März 2022 und in Europa gibt es Krieg. Über 1 Million Menschen sind auf der Flucht vor Bomben, vor Panzer und vor Soldaten. Am 24. Februar hat der russische Präsident Wladimir Putin einen militärischen Angriff auf die Ukraine gestartet.
Die Lage vor Ort entwickelt sich schnell. Klar ist bis jetzt nur, die Welt ist seit dem 24. Februar nicht mehr die gleiche. Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine ist ein historischer Bruch. Was jetzt gerade in Osteuropa passiert, prägt Generationen.
Zum Beispiel die Generation der Joanne. Sie ist 10. Wie erlebt sie den Krieg? Wie geht es uns damit, dass in rund 2000 Kilometer Entfernung ein blutiger Krieg stattfindet?
Können wir noch mit gutem Gewissen feiern? An die Fasnacht gehen zum Beispiel. Und was können wir aus der Stadt, aus dem Kanton Bern konkret machen?
Ich bin der Noah Fendt.
Und mein Name ist Sibylle Hartmann und das ist die 2. Folge von «Gesprächsstoff», einem neuen Podcast von Bund und Berner Zeitung, wo wir über Themen reden, die euch, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Leserinnen und Leser, bewegen.
Wir müssen etwas vorausschicken. Wir können in diesem Podcast nicht den Krieg erklären, das können andere besser. Zum Beispiel, wenn ihr Hintergrundinformationen zu dem Ukraine-Krieg gerne hören wollt, dann können wir euch den Podcast «Apropos» von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion Tamedia empfehlen. Und wenn euch die Haltung der Schweiz zum Ukraine-Krieg interessiert, sie ist Thema in der aktuellen Folge vom Tamedia-Podcast «Politbüro».
Was wir heute machen wollen, ist darüber reden, wie es uns und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Situation, mit dem Krieg, der im Moment in der Ukraine herrscht, geht. Noah, erzähl doch du mal, wie hast du den 24. Februar erlebt?
Es wird ja vielleicht noch spannend, die Antwort irgendwie in ein paar Jahren noch mal zu hören, die ich jetzt gebe, weil es ist irgendwie ja immer noch recht nah. Oder wir nehmen am Freitag auf, am 4. März. Und das ist jetzt irgendwie eine gute Woche her. Ich mag mich erinnern, ich bin verwacht an dem Donnerstagmorgen und habe, bevor ich irgendetwas anderes gemacht habe, wahrscheinlich zuerst mal eine halbe Stunde News konsumiert und bin recht erschüttert gsi. Der Rest von dem Donnerstag ist mir vorgekommen, als wäre ich irgendwie ein bisschen ferngesteuert. Ich habe funktioniert, aber es ist wie ganz viele Sachen sind ein bisschen nebensächlich gsi an dem Tag. Und das ist schon, also mich beschäftigt das sehr seither. Was ich mir gefragt habe, bin irgendwie, ich gehe an die Uni, wir reden dort auch zum Teil in Vorlesungen über den Konflikt. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe ihn wahrscheinlich nicht in der ganzen Tragweite verstanden. Aber du bist Mutter von einer 5-jährigen Tochter, Sibylle. Wie erklärt man Krieg in einem Kind?
Ja, da steht man eben halt plötzlich vor einer ganz anderen Situation, was Erklären anbelangt. Und was mir so eingefahren ist, das kann ich gar nicht anders sagen, ist ihre Reaktion darauf, die ich ihr erklärt habe, dass es eben in diesem einen Land den bösen Mann gibt, der das andere Land angreift, weil er einfach immer noch mehr und noch mehr und noch mehr will. Und sie hat sich die ganze Zeit gefragt, warum denn nicht unser Land? Warum nicht die Schweiz? Und das war einfach so, hey, du hast ein riesen Glück, dass du in diesem Land geboren bist. Und sie hat einfach immer wieder nachher gefragt, warum, warum, warum. Und,
Also hast du das Gefühl, es beschäftigt sie wirklich? Oder ist es mehr so, sind es mehr so einzelne Momente?
Also für sie hat es schon recht lange beschäftigt, irgendwie zusammen das nachgefragt, ist recht lang für sie. Aber ja, eben, meine, sie hat dafür nicht die Fähigkeit, was ja uns, wenn man älter wird, ein bisschen abhanden kommt, ist einfach dann, geht zum nächsten Thema über zu kumpen und dann haben wir darüber geredet, also was sie an diesem Wochenende an die Fasnacht geht.
Und weil die Fasnacht aktuell ist, haben wir gefunden, wir wollen auch noch mit jemandem schwätzen, der an die Fasnacht geht und darüber, was das bedeutet, jetzt, wo wieder Fasnacht stattfindet, und Corona nicht mehr so ein Thema ist.
Aber jetzt findet sie endlich wieder statt, ja. Die Fasnacht. Und dann ist plötzlich der Krieg. Und Wir haben bei denen, die am nächsten dran sind, wollen wir nachfragen, wie sie das erleben. Und wir haben mit Thomas Fritz geredet. Er ist Mitglied vom Vorstand vom Verein Berner Fasnacht und seit 1987 mit seiner Gugge an jeder Fasnacht gewesen. Und er hat Folgendes gesagt zur bevorstehenden Fasnacht am Freitag, die wir aufnehmen.
Ich freue mich extrem darauf, heute und morgen zu Bern an die Fasnacht zu gehen.
Ganz klar. Das klingt einfach nach purer Freude und endlich wieder. Und ich habe es schon vorhin gesagt, er hat jetzt 2 Jahre lang darauf gelangt und hat noch erzählt, dass er an dem 28. Februar vor 2 Jahren mitten in der Fasnacht allen hat müssen anrufen, sie sollen jetzt sofort aufhören spielen. Und ja, da ist es einfach echt nachvollziehbar, dass sich über die 2 Jahre die Vorfreude angesammelt hat. Oder wie geht dir das, wenn du das hörst?
Hey, ich bin nicht mega Fasnächtler, aber es gibt ja bei uns allen die Sachen, die wir jetzt in 2 Jahren wieder darauf herplangen und uns mega freuen, dass sie wieder stattfinden können. Darum, das finde ich extrem nachvollziehbar und ist ja auch total legitim, dass man sich dann auf solche Sachen total freut und irgendwie sich von dieser Freude nicht abbringen lässt. Aber es nimmt mich gleich Wunder, ist der Ukraine-Krieg Thema gewesen in dem Verein Berner Fasnacht jetzt bei der Vorbereitung?
Ja, also das ist hat er ganz klar gesagt, dass sie das auch diskutiert haben. Und wir hören vielleicht schnell selber, was er dazu gesagt hat.
Einerseits hat er uns als Menschen ganz stark beschäftigt und auf der anderen Seite haben wir uns im Vorstand und abgesehen davon auch in unserer Guckenmusik, ich habe ja immer 2 Hüte an, haben wir uns gesagt, der Krieg, wo der Putin da losgetreten ist, der ist zwar sehr neu und sehr nah, aber die Situation, dass wir ein Fest organisieren und rund irgendwo ist ein Krieg im Gang, ist irgendjemand schwer am Leiden. Die Situation, die haben wir seit 50 Jahren.
Das stimmt natürlich, oder? Er hat nicht Unrecht mit dem, was er sagt, dass es immer irgendwo Konflikte gibt und immer irgendwo auch grosses Leid gibt von Menschen.
Aber es ist natürlich jetzt schon etwas anders.
Absolut. Oder? Also es ist viel näher. Er ist viel näher und in Europa hat es einen solchen Angriffskrieg, wie in einem Moment geführt wird in der Ukraine, seit 80 Jahren nicht mehr gegeben. Also ich finde schon, es hat schon nochmal eine andere Tragweite.
Eine andere Dimension. Aber er hat dann aus meiner Sicht aus eine sehr schöne und auch plausible Erklärung gehabt, warum es gerade in solchen Situationen mega wichtig ist, auch positive Sachen zu erleben, weil es eben für ihn als Fasnächtler an Fasnacht natürlich absolut der Fall ist.
Ich bin überzeugt, dass Menschen, die gut gelaunt sind, die aufgestellt sind, viel besser sind, in der Lage sind, Empathie zu empfinden, als Leute mit einem Frust. Und darum, glaube ich, ist es richtig, dass wir Fasnacht machen, dass wir die Leute aufstellen, dass wir denen ein positives Erlebnis geben, jetzt über das Wochenende, und dann können sie nachher im Nachgang sich mehr und einfacher und besser mit diesem Thema auseinandersetzen, Flüchtlinge aufnehmen, spenden, etwas Positives machen.
Ich finde das tatsächlich auch noch ein einigermaßen schöner Gedanke. Wahrscheinlich ist das auch recht individuell, wie fest, dass wir es Bedürfnis hat oder wie gut, dass man sich auch abgrenzen kann. Grundsätzlich ist aber ja die Fähigkeit, sich auch von einer sonst irgendwie bedrückenden Aktualität ein bisschen abzulenken oder punktuell ein bisschen Distanz zu nehmen zu dem, ist ja eigentlich noch wichtig. Ich merke bei mir zum Beispiel, dass mir das manchmal schwerfällt, vielleicht auch ein bisschen berufsbedingt. Oder? Ich habe sehr fest Tendenz, immer noch mehr zu wissen und noch mehr zu lesen dazu und das tut mir im Fall nicht immer gut. Aber gleich, also ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass der Krieg an der Fasnacht gar kein Thema ist. Oder? Also gerade in der Schnitzelbank zum Beispiel sind ja Aktualitäten, politische, weltpolitische, gesellschaftliche Aktualitäten auch immer wieder ein Thema und werden dort aufgenommen und kommentiert. Ist der Ukraine-Krieg sonst noch irgendwie Thema oder präsent oder vielleicht sichtbar?
Nein, aber das mit der Schnitzelbank hat er natürlich definitiv auch gesagt gehabt. Und er hat auch erzählt gehabt, von Guckenmusik, die kurzfristig passende Lieder in ihr Repertoire aufgenommen haben. Und so wird es sicher in der einen oder anderen Form nicht einfach gar nicht stattfinden und man an Fasnachtsbern so würde tun, als ob gar nichts wäre. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Du hast in der Einleitung schon gesagt, das, was jetzt in der Ukraine passiert, das prägt Generationen. Wir haben darum bei einer nachgefragt, wo noch ganz eine junge Generation repräsentiert.
Wir haben mit Joan reden, wie sie mit diesem Krieg umgeht und wie sie davon vernommen hat. Vielleicht kann man sagen, Joan ist 10, sie geht in die 4. Klasse. Und so hat sie von diesem Krieg mitbekommen.
Also wir waren so Essen, also im Morgenessen. Dann hat so immer wieder so Radio gekommen, der Papa hat es hören. Dann habe ich auch mal mitgelassen. Dann habe ich gehört, dass der Putin irgendetwas macht. Und dann haben wir die Tagesschau geschaut am Donnerstagabend. Und dann sie hat so Fotos bekommen, das hat mich mega traurig gemacht. Dann habe ich gerannt, weil recht viel so Bomben und so Videos kommen.
Das finde ich mir halt schon wahnsinnig berührend, was Joan sagt. Oder dass sie Radio hört und am Anfang noch nicht ganz so draus kommt vielleicht. Mit ihren Eltern darüber schwätzt und dann so oben mit ihren Eltern die Tagesschau schaut und dort Bilder sieht, die halt Krieg darstellen. Sie sieht Panzer und sie sieht Menschen, die flüchten. Und das macht sie wahnsinnig betroffen. Und sie muss brüllen ab diesen Bildern. Und das zeigt so ein ganz an einem konkreten Beispiel, was es heisst, dass der Konflikt Generationen prägt. Oder ich gehe davon aus, dass das so ein Ereignis ist, das sich Joan, wenn sie 40, 50 ist, mag daran erinnern, wie sie mit 10 müssen brüllen, wo sie jeden Tag Schaubilder aus dem Ukraine-Krieg gesehen hat.
Ja, aber sie wirklich auch erzählt hat, dass sie in ihren 10 Lebensjahren bis jetzt noch nie passiert ist, dass sie wirklich in der Tagesschau ein Bild hat gesehen und ab dem hat müssen rennen. Und wir haben sie dann gefragt, wie sie das weiterverarbeitet hat. Und sie hat gesagt, dann am nächsten Morgen in der Schule haben sie darüber geredet. Die Lehrerin hat den Kindern die Plattform gegeben, dass sie können erzählen, was sie schon davon wissen. Mhm. Und sie hat auch gesagt, dass sie sich mit ihren Freundinnen und Freunden aus der Schule austauscht und sie einander Sachen erzählt, die sie wissen. Und dann hat sie zum Beispiel gesagt, ein Freund hat ihr erzählt, dass der Putin einen Palast gekauft hat, der so gross wie Bern ist. Und was sie aber noch heftiger gefunden hat, ist, dass der Palast mit den Steuern von der Bevölkerung gezahlt ist. Das hat sie wirklich mehrfach gesagt. Ja. Das ist wirklich mega geblieben hängen.
Was hat sie denn? Also hat sie ein Bild von dem Wladimir Putin?
Ja, man kann sagen, dass sie ganz konkrete Worte für ihn hat.
Er ist allgemein einfach blöd und ist krank im Kopf. Und ich finde es krass, mit einem kleinen Knöpfchen könnte er schon unsere ganze Welt ausrotten.
Und das hat mich wirklich auch wahnsinnig beeindruckt oder betroffen gemacht, dass sie wirklich erzählt hat. Hey, aber es gibt noch etwas Größeres. Sie spricht da natürlich den drohenden Atomkrieg an, wo sie eigentlich sagt, ja, hey, schau, die Bilder sind schon so mega schlimm, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen. Aber dann soll ich mir vorstellen, dass es noch etwas Schlimmeres gibt. Und das hat mich wirklich mega betroffen gemacht, dass sie das in ihren noch jungen Jahren in ihrem Kopf, in ihren Gedanken umdreht, hey, es könnte einfach noch schlimmer werden von etwas, was ich schon mega schlimm finde.
Sie hat ja wirklich konkret gesagt, dass sie hofft, dass es keinen dritten Weltkrieg gibt im Gespräch. Und das finde ich ja der halt einfach schon nur, dass der Gedanke rum ist, dass es die Wahrscheinlichkeit gibt und dass ein 10-jähriges Mädchen mit dieser neuen Realität irgendwie muss können umgehen, oder? Das finde ich schon sehr beeindruckend. Wie macht sie das konkret? Also wie geht sie mit diesen Informationen, mit diesen belastenden auch Informationen um?
Also sie hat ganz klar gesagt, dass sie weiter sich informieren will, dass sie weiter Radio hören und die Tagesschau schauen, weil sie eben wissen wollte, wenn noch etwas Schlimmeres wäre. Das ist so ein bisschen ihre Strategie, wie ich rausgehört habe, dass sie darüber informiert ist und weiss, was passiert. Und sie hat uns auch erzählt, dass sie an der Friedensdemo Samstag vor einer Woche in Bern war. Und sie plant ganz konkret etwas zu machen, für zu helfen.
Ich und meine Freundin wollen halt so Muffins backen und dann würden wir das in der Ukraine spenden. Also wir würden so Muffins backen, auch so gelb, blau.
Sehr schöne Idee. Und was schon schön ist, ist dass Joan natürlich in einem Umfeld sich bewegt, in ein familiäres Umfeld hat, wo man über den Krieg, über die Krise kann schwätzen, wo irgendwie ihr hilft, das einzuordnen.
Apropos die Friedensdemo, wo Joan eben mit ihrer Mutter und mit ihrem Bruder gegangen ist, wollen wir hier noch ein paar Kommentare von euch Leserinnen und Leser einspielen, wie es euch dabei gegangen ist.
Marianne Gertsch. Ich habe mich gerade angemeldet, dass ich ein Obdach anbiete und sofort die Antwort bekommen. Als mittlerweile pensioniertes Ehepaar haben wir schon im 2017 die Chance wahrgenommen, unser Einfamilienhaus mit geflüchteten Menschen zu teilen. Das ist nie nur einfach, aber beide Seiten profitieren. Und für mich ist das die einzige Möglichkeit, dieser Ohnmacht, dem Grauen entgegenzuhaben.
Die Monwa? Ein richtiger Diktator verletzt das Völkerrecht, aber bei uns regt man sich immer über die Maske und die Impfen auf. Ein Grossvater, der mit seinen Grosskindern gegen Krieg protestiert. Schön zu lesen, dass es noch Menschen gibt, die gegen eine echte Diktatur protestieren. Der Ralf Isler. Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer allen Demonstrationen in der Schweiz und anderen Orten zu Europa. Es kann uns nicht gleich sein, was nur zwei Flugstunden von uns fort im Moment passiert. Es lebt in der Ukraine. Sina 72. Eindrücklich. Ich schäme mich gerade ein bisschen, dass ich nicht mehr dabei war. Der David Hesse. Demonstrationen allein bringen nicht viel, wenn keine Sanktionen ergriffen werden, die wehtun. Neutralität heisst nicht, dass man Unrecht nicht bekämpfen darf. In diesem Fall macht man sich zu Komplizen, wenn man tatenlos zuschaut.
Vor allem die grosse Friedensdemonstration hat bewegt. Es ist auch eindrücklich, dass 20'000 Menschen teilgenommen haben. Und wir nehmen es zum Anlass, kurz zurückzuschauen und in einer kurzen Chronologie aufzuzeigen, was eigentlich auf lokaler Ebene im Kanton und in der Stadt Bern seit dem Ausbruch von dem Krieg passiert ist. Am 24. Februar fängt also Russland den militärischen Angriff auf die Ukraine an. Es herrscht Krieg.
Am 26. Februar demonstrieren in Bern fast 20'000 Leute für einen Frieden in der Ukraine. Es ist die grösste Friedensdemonstration seit 2003. Dann sind rund 40'000 Leute auf die Strasse gegangen in Bern, um gegen Krieg im Irak zu protestieren.
Am 28. Februar haben die Stadt und der Kanton Bern ihre Solidarität bekundet mit der Ukraine und versprochen, Geflüchtete rasch und unkompliziert aufzunehmen. Auch viele Bernerinnen und Berner haben sich bereit gezeigt, Ukrainerinnen und Ukrainer aufzunehmen. Auf der Inserate-Plattform Ronorb zum Beispiel haben sie Betten, Zimmer und Wohnungen zur Verfügung gestellt.
Am 1. März stapeln sich vor der ukrainischen Botschaft beim Helvetiaplatz in Bern Hilfsgüter, die Hunderte von Bernerinnen und Bernern gespendet und selber vorbeigebracht haben. Es sind vor allem Medikamente, Kleider, Matratzen und Decken. Die rund 40 Tonnen Material, die zusammengekommen werden, in Lastwagen verladen und an die ukrainische Grenze gebracht. Beim Verladen bis tief in die Nacht hinein hat auch der ukrainische Botschafter eigenhändig mitgeholfen.
Am 2. März spendet der Kanton Bern 1 Million Franken für Soforthilfe im Kriegsgebiet. Das Geld geht an anerkannte Schweizer Hilfswerke.
Am 3. März berichtet ein Berner Student in Moskau über die düstere Stimmung vor Ort. Er erzählt, dass viele Geldautomaten leer sind und vor den Bankfilialen stehen x besorgte Leute herum, die Angst haben, dass sie plötzlich kein Geld mehr abheben können. Der Krieg spaltet die russische Gesellschaft. An der Uni, wo er studiert, werden diverse Events abgesagt. Unter den Studieren ist Feiern momentan kein Thema.
Berichterstattung von Bund und Berner Zeitung zu den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs im Kanton Bern, die findet ihr unten in den Shownotes unter dem Podcast verlinkt.
Man hat jetzt auch in dieser Zusammenfassung noch mal gehört, dass in der Berner Bevölkerung eine riesige Solidarität herum ist. Und wir wollten aus diesem Anlass noch mit jemandem reden, der ganz etwas Konkretes innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat. Noah, du hast mit dem Erich Gubler geredet.
Genau, der Erich Gubler ist Inhaber von der Schlossapothek zu Thun. Apotheker also. Wir kommen gerade dazu, was er konkret unternommen hat. Ich wollte aber zuerst wissen, wie es ihm eigentlich ganz persönlich geht.
Mir persönlich geht es gut. Ich habe die Lage einfach gut verfolgt. Ich habe dort einfach einen ziemlich grossen Background, wo man einfach die Lage kritisch analysieren lassen. Und deshalb bin ich auch einfach sehr schnell im Film gewesen, im Setting, oder was da passiert.
Er erzählt von seinem Background, den er hat. Kannst du dir noch etwas genauer dazu sagen?
Ja, er hat schon mit Pharmaciens Sans Frontières zusammengearbeitet. Er war zwar selber noch nicht im Krisengebiet, hat aber Erfahrung in dem Sinn mit dem Organisieren von Hilfe. Darum, er ist zwar selber sehr betroffen, klar, aber er hat sehr schnell, er nennt das eine Einsatzhaltung eingenommen und hat eben angefangen, Hilfe zu organisieren. Und er hat mir dann erzählt, wie konkret dass es zu dieser Aktion, die er nachher durchgeführt hat, gekommen ist.
Man hatte ja die Meldungen gehabt, das ist quasi irgendwie Mittwoch, Donnerstag hat es angefangen. Freitag sind Ukrainerinnen bei mir im Geschäft gestanden und gefragt, ob sie können bei uns die alten Medikamente holen können. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine heroische Einstellung, aber wenn man wirklich helfen und auch nicht viel Arbeit generieren will, dann brauchen wir möglichst viel vom gleichen qualitativ guten war nicht, dass man vor Ort noch entscheiden muss, ja, das ist jetzt etwas, was abgelaufen ist und dann ist es noch ein riesen Küderhaufen. Sondern wirklich, dass man einfach hat können sagen, okay, wir geben eine Lieferung, die topwahr ist, einsatzbereit ist und das ist, was man braucht, nicht einfach wahllose Medikamente.
Ja, das ist natürlich wirklich mega unmittelbar, wenn du irgendwie einen Tag, nachdem du Krieg gestartet hast, die Ukrainerinnen und Ukrainer bei ihm im Geschäft stehen und etwas machen wollen und er da wirklich direkt angesprochen ist. Wie genau hat es ausgesehen, was er unternommen hat?
Er hat relativ rasch gehandelt und dann mal selber 30'000 Franken in die Hand genommen, vorgeschossen, in der Annahme oder mit der Idee, das dann mittels Spenden wieder reinzuholen. Aber er hat 30'000 Franken vorgeschossen und damit medizinische Hilfsgüter, vor allem Medikamente, bestellt. Es haben weitere Personen von seinem Engagement mitbekommen und sich beteiligt. So sind weitere 30'000 Franken dazugekommen. Der Berner Apothekerverband ist dazugekommen und hat angeboten, dass er mithilft, Spenden zu generieren für das Projekt. So sind also konkret 60'000 Franken rum gewesen und für das Geld hat Erich Gubler mit seinen Partnerinnen und Partnern Hilfsgüter eingekauft und in die Ukraine geschickt.
Ja, aber wir haben es jetzt schon mehrmals angesprochen, dass die Bevölkerung extrem gewillt ist, etwas zu machen und wirklich auch viel macht. Warum ist das vielleicht jetzt, oder man hat auch so das Gefühl, vielleicht ist jetzt überhaupt nicht in den letzten paar Jahren der erste oder der einzige Krieg. Natürlich ist es anders und es ist näher. Aber warum ist jetzt die Solidarität so riesengroß?
Also das sagt Erich Gubler schon auch, dass er das merkt, dass sehr viele Privatpersonen sehr hilfsbereit sind und dass sie sich auch sehr bewusst sind, was in der Ukraine gerade passiert. Und das ist sicher ein Grund für die grosse Solidarität, ein grosses Bewusstsein, wo man ist. Aber es gibt noch eine weitere Erklärung, die Erich Gubler parat hat für die grosse Hilfsbereitschaft.
Hier vis-à-vis haben wir eigentlich eine Ukraine, die ein starker Staat ist, die primär einfach im Moment das braucht, was sie auch sagen. Oder? Und nicht ein riesen Setting, wie wir uns das vorstellen, oder? Und die haben grosse Logistikzentren, grosse Logistikfirmen auch, die ihre Standorte nach wie vor in Polen haben. Und die sind sehr, sehr stark, oder? Die können unter Umständen viele Bestellungen annehmen und die dann fein verteilen über das Land, oder? Es ist nicht alles schon kaputt, oder? Es ist nicht das Ukraine nach dem Krieg oder so, wo mir ja so an im Kopf denkt, oder wie die Infrastruktur, die abgelegen ist, aber was ich erlebt habe, ist eben, dass eigentlich die Infrastruktur kommunikation alles, das läuft sehr gut und man hat immer noch nach wie vor private Firmen, Ansprechpartner, Strukturen, die funktionieren und die kann man anvisieren.
Es gibt also einfach ein weiterer entscheidender Unterschied, und das ist, dass, wie er sagt, eben die Ukraine über eigentlich immer noch verhältnismäßig im Vergleich mit anderen Kriegen und Konflikten, wo man sonst Hilfe organisiert, recht eine gute und recht eine funktionierende Infrastruktur hat im Moment noch. Sprich, es ist einfacher für grosse Unternehmen in der Schweiz und in der Ukraine direkt zusammenzuschaffen. Es gibt intakte Lieferketten, man kann einfacher miteinander kommunizieren. Man kann konkreter vor Ort mitteilen, was das man an Güter braucht und darum gezielter helfen. Und man kann sicherer sein, dass die Güter, die man in die Ukraine schickt, tatsächlich ankommen.
Ja, das wäre es gewesen, unsere Collage von Stimmen, wie es den Leuten im Moment geht, angesichts dem Krieg, der herrscht. dass sich, wie wir am Anfang gesagt haben, die Situation laufend verändert und auch das Tempo sehr hoch ist, wie sich die ganze Lage verändert, möchten wir gerne weiterhin wissen, wie es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Situation geht.
Darum schreibt uns ein Mail. Ihr erreicht uns unter podcast.bern@tamedia.ch. Dort lesen wir auch gerne eure Anregungen und eure Rückmeldungen. Das war es von der aktuellen Folge von «Gesprächsstoff». Produziert und moderiert haben den Podcast Sibyl Hartmann und ich, Noah Fendt. Sound Anne Hebise, Stimme Benjamin Launer.